Gitarre und eine Sonate von Niccolò Paganini.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Erich Kästner, der Autor von Emil und die Detektive, Das fliegende Klassenzimmer oder Das doppelte Lottchen, ist vor 125 Jahren in Dresden geboren, am 23. Februar 1899. Die meisten kennen vor allem seine Kinderbücher, aber Kästner hat auch für Erwachsene geschrieben. Etwa 1931 den satirischen Roman Der Gang vor die Hunde. Das ist die Urfassung des Romans Fabian, Geschichte eines Moralisten. In der Zeit seines Erscheinens war das Buch für seinen Autor auch ein existenzielles Sicherheitsrisiko. Auch wenn der Verlag es an vielen Stellen entschärft und auch den Titel neutralisiert hatte, Der Gang vor die Hunde, das klingt schon sehr negativ. Das Buch Fabian war aber trotzdem mit dafür verantwortlich, dass die Nazis Erich Kästners Bücher 1933 als Wider den deutschen Geist öffentlich verbrannt haben. Unsere Lesung in dieser und in der nächsten Woche ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2014 mit dem Schauspieler Nico Holonitsch. Hier das erste Kapitel.
Erstes Kapitel. Ein Kellner als Orakel. Der andere geht trotzdem hin. Ein Institut für geistige Annäherung.
Fabian saß in einem Café namens Spalteholz und las die Schlagzeilen der Abendblätter. Englisches Luftschiff explodiert über Beauvais. Strychnin lagert neben Linsen. Neunjähriges Mädchen aus dem Fenster gesprungen. Abermals erfolglose Ministerpräsidentenwahl, der Mord im Leinzer Tiergarten, Skandal im städtischen Beschaffungsamt. Die künstliche Stimme in der Westentasche. Ruhekohlenabsatz lässt nach, die Geschenke für Reichsbahndirektor Neumann, Elefanten auf dem Bürgersteig, Nervosität an den Kaffeemärkten, Skandal um Clara Bow. Bevorstehender Streik von 140.000 Metallarbeitern, Verbrecherdrama in Chicago, Verhandlungen in Moskau über das Holzdumping, Starnbergjäger rebellieren, das tägliche Pensum, nichts Besonderes. Er nahm einen Schluck Kaffee und fuhr zusammen. Das Zeug schmeckte nach Zucker. Seitdem er, 10 Jahre war das her, in der Mensa am Oranienburger Tor 3-mal wöchentlich Nudeln mit Saccharin hinuntergewürgt hatte, verabscheute er Süßes. Er zündete sich eilig eine Zigarette an und rief den Kellner. »Womit kann ich dienen?« »Antworten Sie mir auf eine Frage.«
»Bitte schön.«
»Soll ich hingehen oder nicht?«
»Wohin, mein der Herr?«
»Sie sollen nicht fragen, Sie sollen antworten. Soll ich hingehen oder nicht?« Der Kellner kratzte sich unsichtbar hinter den Ohren. Dann trat er von einem Plattfuß auf den anderen und meinte verlegen,
»Das Beste wird sein, Sie gehen nicht hin.«
»Sicher ist sicher, mein Herr.« Fabian nickte. »Gut, ich werde hingehen. Zahlen.«
»Aber ich hab ihn doch abgeraten.«
»Deshalb gehe ich ja hin. Bitte zahlen.«
»Wenn ich zugeraten hätte, wären Sie nicht hingegangen?«
»Dann auch. Bitte zahlen.«
»Das verstehe ich nicht. Warum haben Sie mich denn überhaupt gefragt?«
»Wenn ich das wüsste.«
»Eine Tasse Kaffee, ein Butterbrot, 50, 30, 80, 90 Pfennig.«
Fabian legte eine Mark auf den Tisch und ging. Er hatte keine Ahnung, wo er sich befand. Wenn man am Wittenbergplatz auf den Autobus 1 klettert, an der Potsdamer Brücke in eine Straßenbahn umsteigt, ohne deren Nummer zu lesen, und 20 Minuten später den Wagen verlässt, weil plötzlich eine Frau drin sitzt, die Friedrich dem Großen ähnelt, kann man wirklich nicht wissen, wo man ist. Er folgte 3 hastig marschierenden Arbeitern und geriet über Holzbohlen stolpernd an Bauzäunen und grauen Stundenhotels entlang zum Bahnhof Janowitzbrücke. Im Zug holte er die Adresse heraus, die ihm Bärtuch, der Bürochef, aufgeschrieben hatte. Schlüterstraße 23, Frau Sommer. Er fuhr bis zum Zoo. Auf der Joachimsthaler Straße fragte ihn ein dünnbeiniges, wippendes Fräulein, wie er drüber dächte. Er beschied das Anerbieten abschlägig, drohte mit dem Finger und entkam. Die Stadt glich einem Rummelplatz. Die Häuserfronten waren mit buntem Licht beschmiert und die Sterne am Himmel konnten sich schämen. Ein Flugzeug knatterte über die Dächer. Plötzlich regnete es Aluminiumtaler. Die Passanten blickten hoch, lachten und bückten sich. Fabian dachte flüchtig an jenes Märchen, in dem ein kleines Mädchen sein Hemd hochhebt, um das Kleingeld aufzufangen, das vom Himmel fällt. Dann holte er von der steifen Krempe eines fremden Hutes einen der Taler herunter. Besucht die Exotikbar. Nollendorfplatz 3, schöne Frauen, Nacktplastiken, Pension Condor im gleichen Hause, stand darauf. Fabian hatte mit einem Male die Vorstellung, er fliege dort oben im Aeroplan und sehe auf sich hinunter, auf den jungen Mann in der Joachimsthaler Straße, im Gewimmel der Menge, im Lichtkreis der Laternen und Schaufenster, im Straßengewirr der fiebrig entzündeten Nacht. Wie klein der Mann war. Und mit dem war er identisch. Er überquerte den Kurfürstendamm. An einem der Giebel rollte eine Leuchtfigur, ein Türkenjunge war es, mit den elektrischen Augäpfeln. Da stieß jemand heftig gegen Fabians Stiefelabsatz. Er drehte sich missbilligend um. Es war die Straßenbahn gewesen. Der Schaffner fluchte.
»Passen Sie auf«, schrie ein Polizist.
Fabian zog den Hut und sagte, »werde mir Mühe geben.« In der Schlüterstraße öffnete ein grünlivrierter Lilliputaner. Er klomm eine zierliche Leiter, half dem Besucher aus dem Mantel und verschwand. Kaum war der kleine Grüne weg, rauschte eine üppige Dame, bestimmt Frau Sommer, durch den Vorhang und sagte, »darf ich Sie in mein Büro führen?« Fabian folgte. Mir wurde ihr Club von einem gewissen Herrn Bertuch empfohlen. Sie blätterte in einem Heft und nickte. »Bertuch, Friedrich, Georg, Bürochef, 40 Jahre, mittelgroß, brünett, Karlstraße 9, musikliebend, bevorzugt schlanke Blondinen nicht über 25 Jahre alt.« »Das ist er. Herr Bertuch verkehrt seit Oktober bei mir und war in dieser Zeit 5-mal anwesend.« »Das spricht für Ihr Institut.« »Die Anmeldegebühr beträgt 20 Mark, jeder Besuch kostet 10 Mark extra.« »Hier sind 30 Mark.« Fabian legte das Geld auf den Schreibtisch. Die üppige Dame steckte die Scheine in eine Schublade, nahm einen Federhalter und sagte, »die Personalien?« »Fabian, Jakob, 32 Jahre alt, Beruf wechselnd, zurzeit Reklamefachmann, Schaperstraße 17, herzkrank, Haarfarbe braun. Was müssen Sie noch wissen?« »Haben Sie hinsichtlich der Damen bestimmte Wünsche?« »Ich möchte mich nicht festlegen. Mein Geschmack neigt zu blond, meine Erfahrung spricht dagegen. Meine Vorliebe gehört großen Frauen, aber das Bedürfnis ist nicht gegenseitig. Lassen Sie die Rubrik frei.« Irgendwo wurde Grammophon gespielt. Die üppige Dame erhob sich und erklärte ernst, »Ich darf Sie, bevor wir hineingehen, mit den wichtigsten Statuten bekannt machen. Annäherungen der Mitglieder untereinander werden nicht übel genommen, sondern erwartet. Die Damen genießen dieselben Rechte wie die Herren. Von der Existenz, der Adresse und den Gepflogenheiten des Instituts ist nur vertrauenswürdigen Herrschaften Mitteilung zu machen. Den idealen Absichten des Unternehmens ungeachtet sind die Konsumkosten sofort zu begleichen. Innerhalb der Clubräume hat keines der Paare darauf Anspruch, respektiert zu werden. Paare, die ungestört zu bleiben wünschen, werden gebeten, den Club zu verlassen. Das Etablissement dient der Anbahnung von Beziehungen, nicht den Beziehungen selber. Mitglieder, die einander vorübergehend zu gegenseitigem Befund Gelegenheit gaben, werden ersucht, das wieder zu vergessen, da nur auf diese Weise Komplikationen vermeidbar sind. Haben Sie mich verstanden, Herr Fabian?
Vollkommen.
Dann bitte ich Sie, mir zu folgen. 30 bis 40 Personen mochten anwesend sein. Im ersten Raum wurde Bridge gespielt. Nebenan wurde getanzt. Frau Sommer wies dem neuen Mitglied einen freien Tisch an, sagte, dass man sich notfalls jederzeit an sie wenden könne und verabschiedete sich. Fabian nahm Platz, bestellte beim Kellner Cognac-Soda und sah sich um. War er auf einer Geburtstagsgesellschaft?
»Die Menschen sehen harmloser aus, als sie sind«, bemerkte ein kleines, schwarzhaariges Fräulein, und setzte sich neben ihn.
Fabian bot ihr zu rauchen an.
»Sie wirken sympathisch«, sagte sie. Sie sind im Dezember geboren.
Im Februar.
Ah, Sternbild der Fische und ein paar Tropfen Wassermann.
Ziemlich kalte Natur.
Sie kommen nur aus Neugierde?
Die Atomtheoretiker behaupten, noch die kleinsten Substanzpartikel bestünden aus umeinander kreisenden elektrischen Energiemengen. Halten Sie diese Ansicht für eine Hypothese oder für eine Anschauung, die dem wahren Sachverhalt entspricht?
Empfindlich sind Sie auch noch, rief die Person. Aber es macht nichts. Sind Sie hier, um sich eine Frau zu suchen?
Er hob die Schultern. Ist das ein förmlicher Antrag?
Unsinn. Ich war 2-mal verheiratet, das genügt vorläufig. Die Ehe ist nicht die richtige Ausdrucksform für mich. Dafür interessieren mich die Männer zu sehr. Ich stelle mir jeden, den ich sehe und der mir gefällt, als Ehemann vor.
In seinen prägnantesten Eigenschaften will ich hoffen. Sie lachte, als hätte sie den Schlucken, und legte die Hand auf sein Knie.
Richtig gehofft. Man behauptet, ich litte an stellungssuchender Fantasie. Sollten Sie im Verlauf des Abends das Bedürfnis haben, mich nach Hause zu bringen, meine Wohnung und ich sind klein, aber stabil.
Er entfernte die fremde, unruhige Hand von seinem Knie und meinte, möglich ist alles, und jetzt will ich mir das Lokal ansehen. Er kam nicht dazu. Wie er sich erhob und umwandte, stand eine große, programmmäßig gewachsene Dame vor ihm und sagte, man wird gleich tanzen. Sie war größer als er und blond dazu. Die kleine, schwarzhaarige Schwadronöse befolgte die Statuten und verschwand. Der Kellner setzte das Grammophon in Gang. An den Tischen entstand Bewegung. Man tanzte. Fabian betrachtete die Blondine sorgfältig. Sie hatte ein blasses, infantiles Gesicht und sah zurückhaltender aus, als sie ihrem Tanz nach zu sein schien. Er schwieg und spürte, dass in wenigen Minuten jener Grad von Schweigsamkeit erreicht sein werde, der den Anfang eines Gesprächs, eines Belanglosen dazu, unmöglich macht. Glücklicherweise trat er ihr auf den Fuß. Sie wurde gesprächig. Sie zeigte ihm die 2 Damen, die einander neulich wegen eines Mannes geohrfeigt und die Kleider aufgerissen hatten. Sie berichtete, dass Frau Sommer ein Verhältnis mit dem grünen Lilliputaner habe und erklärte, dass sie sich diese Liaison nicht auszumalen wage. Schließlich fragte sie, ob er noch bleiben wolle. Sie breche auf. Er ging mit. Am Kurfürstendamm winkte sie einem Taxi, nannte eine Adresse, stieg ein und nötigte ihn, neben ihr Platz zu nehmen.
»Aber ich habe nur noch 2 Mark.«
»Das macht fast gar nichts«, gab sie zur Antwort, und dem Chauffeur rief sie zu, »Licht aus!« Es wurde dunkel. Der Wagen ruckte an und fuhr. Schon in der ersten Kurve fiel sie über ihn her und biss ihn in die Unterlippe. Er schlug mit der Schläfe gegen das Verdeckscharnier, hielt sich den Kopf und sagte, »Aua, das fängt ja gut an!«
»Sei nicht so empfindlich«, befahl sie und überschüttete ihn mit Aufmerksamkeiten.
Ihm kam der Überfall zu plötzlich und der Schädel tat ihm weh. Fabian war nicht bei der Sache.
»Ich wollte eigentlich, bevor Sie mich erwürgen, noch einen Brief schreiben«, röchelte er.
Sie boxte ihn vors Schlüsselbein, lachte, ohne eine Miene zu verziehen, die Tonleiter hinauf und herunter und strangulierte weiter. Seine Bemühung, sich der Frau zu erwehren, wurde zusehends falsch ausgelegt. Jede Wegbiegung führte zu neuen Verwicklungen. Er beschwor das Schicksal, dem Auto weitere Kurven zu ersparen. Das Schicksal hatte Ausgang. Als der Wagen endlich hielt, überpuderte die Blonde ihr Gesicht, bezahlte die Fahrt und äußerte vor der Haustür, »Erstens ist dein Gesicht voller roter Flecken.« Und zweitens trinkst du bei mir eine Tasse Tee. Er rieb sich die Lippenpomade von den Backen und sagte, Ihr Antrag ehrt mich, doch ich muss morgen zeitig im Büro sein.
Mach mich nicht wütend. Du bleibst bei mir. Das Mädchen wird dich wecken.
Aber ich werde nicht aufstehen. Nein, ich muss zu Hause schlafen. Ich erwarte früh 7 Uhr ein dringendes Telegramm. Das bringt die Wirtin ins Zimmer und rüttelt mich, bis ich aufwache.
»Wieso weißt du schon jetzt, dass du ein Telegramm erhalten wirst?«
»Ich weiß sogar, was drinsteht.«
»Nämlich?«
Es wird heißen, scher dich aus dem Bett, dein treuer Freund Fabian. Fabian, das bin ich.
Er blinzelte in das Laub der Bäume und freute sich über den gelben Glanz der Laternen. Die Straße lag ganz still. Eine Katze lief geräuschlos ins Dunkel, wenn er jetzt die grauen Häuser entlang spazieren könnte. Die Geschichte mit dem Telegramm ist doch nicht wahr.
Nein, aber das ist der pure Zufall.
Wozu kommst du in den Club, wenn dir an den Konsequenzen nichts liegt? Fragte sie ärgerlich und schloss die Tür auf.
Ich erfuhr die Adresse und bin sehr neugierig.
Also Hopp, der Neugier sind keine Schranken gesetzt.
Die Tür schloss sich hinter ihnen.
Zweites Kapitel. Es gibt sehr aufdringliche Damen. Ein Rechtsanwalt hat nichts dagegen. Betteln verdirbt den Charakter.
Im Fahrstuhl war ein Wandspiegel. Fabian zog das Taschentuch und rieb die roten Flecken aus dem Gesicht. Die Krawatte saß schief. Die Schläfe brannte. Und die blasse Blondine sah auf ihn herunter.
»Wissen Sie, was eine Megäre ist?«, fragte er.
Sie legte den Arm um ihn. »Ich weiß es, aber ich bin hübscher.« Am Türschild stand »Moll«. Das Dienstmädchen öffnete.
»Bringen Sie uns Tee.«
»Der Tee steht in Ihrem Zimmer.«
»Gut, gehen Sie schlafen.«
Das Mädchen verschwand im Korridor. Fabian folgte der Frau. Sie führte ihn geradewegs ins Schlafzimmer, schenkte Tee ein, stellte Cognac und Zigaretten zurecht und sagte mit einer umfassenden Geste, »Bediene dich.«
»Mein Gott, ein Tempo haben Sie am Leibe.«
»Wo?«, fragte sie. Er überhörte das.
»Sie heißen Moll?«
»Irene Moll sogar, damit Leute mit Gymnasialbildung etwas zu lachen haben. Setz dich, ich komme gleich wieder.« Er hielt sie zurück und gab ihr einen Kuss.
»Na, es wird ja langsam«, meinte sie und entfernte sich.
Er trank einen Schluck Tee und ein Glas Cognac. Dann musterte er das Zimmer. Das Bett war niedrig und breit. Die Lampe gab indirektes Licht. Die Wände waren mit Spiegelglas bespannt. Er trank noch einen Cognac und trat ans Fenster. Vergittert war es nicht. Was hatte die Frau mit ihm vor? Fabian war 32 Jahre alt und hatte sich nachts fleißig umgetan. Auch dieser Abend begann ihn zu reizen. Er trank den dritten Cognac und rieb sich die Hände. Er betrieb die gemischten Gefühle seit langem aus Liebhaberei. Wer sie untersuchen wollte, musste sie haben. Nur während man sie besaß, konnte man sie beobachten. Man war ein Chirurg, der die eigene Seele aufschnitt.
»So, nun wird der kleine Junge geschlachtet«, sagte die Blondine.
Sie trug jetzt einen Schlafanzug aus schwarzen Spitzen. Er trat einen Schritt zurück.
Sie aber rief »Hurra« und sprang ihm derart an den Hals, dass er die Balance verlor, kippte und samt der Dame auf dem Fußboden zu sitzen kam.
»Ist sie nicht schrecklich?«,
fragte da eine fremde Stimme. Fabian blickte verwundert hoch. Im Türrahmen stand, mit einem Pyjama bekleidet, ein dürrer, großnasiger Mensch und gähnte.
»Was wollen Sie denn hier?«, fragte Fabian. »Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich konnte nicht wissen, dass Sie mit meiner Frau bereits durchs Zimmer kriechen.«
»Mit Ihrer Frau?«
Der Eindringling nickte, gähnte verzweifelt und sagte vorwurfsvoll,
»Irene, wie konntest du den Herrn in eine so schiefe Lage bringen? Wenn du schon wünschst, dass ich mir deine Neuerwerbungen anschaue, kannst du sie mir wenigstens gesellschaftsfähig präsentieren. Auf dem Teppich. Das wird dem Herrn sicher nicht recht sein. Und ich schlief so schön, als du mich wecktest. Ich heiße Moll, mein Herr, bin Rechtsanwalt und außerdem«, er gähnte herzzerreißend, »und außerdem der Gatte dieser weiblichen Person, die sich auf ihnen breit macht.«
Fabian schob die Blondine von sich herunter, stand auf und ordnete seinen Scheitel.
»Hält sich Ihre Gattin einen männlichen Harem? Mein Name ist Fabian.«
Moll kam auf ihn zu und reichte ihm die Hand. Es freut mich, einen so sympathischen jungen Mann kennenzulernen. Die Umstände sind ebenso gewöhnlich wie ungewöhnlich, das ist Ansichtssache. Aber falls Sie der Gedanke beruhigt, ich bin daran gewöhnt. Nehmen Sie Platz. Fabian setzte sich. Irene Moll rutschte auf die Armlehne, streichelte ihn und sagte zu ihrem Mann, »Wenn er dir nicht gefällt, breche ich den Kontrakt.« »Aber er gefällt mir ja«, antwortete der Rechtsanwalt. »Sie reden über mich, als wäre ich ein Stück Streuselkuchen oder ein Rodelschlitten.« »Ein Rodelschlitten bist du, mein Kleiner«, rief die Frau und presste seinen Kopf gegen ihre volle, schwarz vergitterte Brust. »Himmeldonnerwetter, lassen Sie mich gefälligst in Ruhe!« »Du darfst deinen Besuch nicht ärgern, liebe Irene. Ich werde mit ihm in mein Arbeitszimmer gehen und ihm dort alles Wissenswerte mitteilen. Du vergisst, dass er die Situation als merkwürdig empfinden muss. Ich schicke ihn dir dann wieder herüber. Gute Nacht.« Der Rechtsanwalt gab seiner Frau die Hand. Sie stieg in ihr niedriges Bett, stand betrübt und einsam zwischen den Kissen und sagte, »Gute Nacht, Moll. Schlaf gut, aber red ihn nicht tot. Ich brauche ihn noch.« »Ja, ja«, antwortete Moll und zog den Gast mit sich fort. Sie nahmen im Arbeitszimmer Platz. Der Rechtsanwalt zündete sich eine Zigarre an, fröstelte, legte eine Kamelhaardecke über die Knie und blätterte in einem Aktenbündel. »Mich geht zwar die Sache nichts an, aber was Sie sich von der Frau bieten lassen, steigt auf Bäume. Werden Sie oft von ihr aus dem Bett geholt, um die Liebhaber zu taxieren?« »Sehr oft, mein Herr. Ursprünglich erwirkte ich mir diese Begutachtung als verbrieftes Recht. Nach dem ersten Jahr unserer Ehe setzten wir einen Kontrakt auf, dessen Paragraph 4 lautet, die Vertragspartnerin verpflichtet sich, jeden Menschen, mit dem sie in intime Beziehungen zu treten wünscht, zuvor ihrem Gatten, Herrn Dr. Felix Moll, vorzuführen. Spricht sich dieser gegen den Betreffenden aus, so ist Frau Irene Moll angewiesen, unverzüglich auf die Ausführung ihres Vorhabens zu verzichten. Jedes Vergehen gegen den Paragraphen wird mit einer heftigen Kürzung der finanziellen Monatszuwendung geahndet. Der Kontrakt ist sehr interessant. Soll ich ihn in extenso vorlesen?« Moll holte den Schreibtischschlüssel aus der Tasche. »Bemühen Sie sich nicht. Wissen möchte ich nur, wieso Sie auf den Gedanken verfielen, einen solchen Kontrakt überhaupt aufzusetzen.«
»Meine Frau träumte so schlecht.«
»Wie?«
»Sie träumte. Sie träumte entsetzliche Dinge. Es war offensichtlich, dass ihre sexuellen Bedürfnisse proportional der Ehedauer zunahmen und Wunschträume erzeugten, von deren Inhalt sie, mein Herr, sich glücklicherweise noch keine Vorstellung machen können. Mir wuchs der Unterleib meiner Frau sozusagen über den Kopf. Ich zog mich zurück und sie bevölkerte ihr Schlafzimmer mit Chinesen, Ringkämpfern und Tänzerinnen. Was blieb mir übrig? Wir schlossen einen Vertrag.«
»Meinen Sie nicht, dass eine andere Behandlung erfolgreicher und geschmackvoller gewesen wäre?«
»Zum Beispiel, mein Herr?«
Der Rechtsanwalt setzte sich aufrecht. »Zum Beispiel pro Abend 25 hinten drüber.«
»Ich hab's versucht. Es tat mir zu weh.«
»Das kann ich ganz gut verstehen.«
»Nein, das können Sie nicht verstehen. Irene ist sehr kräftig, mein Herr.«
Moll senkte den Kopf. Fabian zog eine weiße Nelke aus der Schreibtischvase, steckte die Blume ins Knopfloch, erhob sich, lief im Zimmer umher und drückte die Bilder gerade. Vermutlich hat es dem alten, langen Kerl auch noch Vergnügen gemacht, von seiner Frau übers Knie gelegt zu werden.
»Ich will gehen. Geben Sie mir den Hausschlüssel.« »Ist das Ihr Ernst? Aber Irene erwartet Sie doch. Bleiben Sie um des Himmels willen. Sie wird außer sich geraten, wenn sie sieht, dass Sie gegangen sind. Sie wird denken, ich hätte Sie weggeschickt. Bleiben Sie bitte. Sie hat sich so darauf gefreut. Gönnen Sie ihr doch das kleine Vergnügen.«
Der Mann war aufgesprungen und packte den Besucher am Jackett.
»Bleiben Sie doch. Sie werden es nicht bereuen. Sie werden wiederkommen. Sie werden unser Freund bleiben. Und ich werde Irene in guten Händen wissen. Tun Sie es mir zu Gefallen.« Vielleicht wollen Sie mir auch noch ein sicheres Monatseinkommen garantieren?
Darüber ließe sich reden, mein Herr. Ich bin nicht unvermögend.
Geben Sie mir den Hausschlüssel aber etwas plötzlich. Ich eigne mich nicht für den Posten.
Dr. Moll seufzte, kramte auf dem Schreibtisch, gab Fabian einen Schlüsselbund und sagte:
Jammerschade. Sie waren mir von Anfang an sympathisch. Behalten Sie die Schlüssel ein paar Tage. Vielleicht überlegen Sie sich's. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, Sie wiederzusehen.
Fabian knurrte: Gute Nacht. Ging leise durch die Diele, nahm Mantel und Hut, öffnete die Tür, zog sie vorsichtig hinter sich zu und galoppierte die Treppen hinunter. Auf der Straße holte er tief Atem und schüttelte den Kopf. Da spazierten nun die Menschen hier unten vorüber und hatten keine Ahnung, wie verrückt es hinter den Mauern zuging. Die märchenhafte Gabe, durch Mauern und verhängte Fenster zu blicken, war ein Dreck gegen die Fähigkeit, das, was man dann sehe, zu ertragen. »Ich bin sehr neugierig«, hatte er der blonden Person erzählt, und nun lief er auf und davon, statt seine Neugier mit dem Ehepaar Moll zu füttern. 30 Mark war er losgeworden. 2 Mark hatte er noch in der Tasche. Aus dem Abendessen wurde nichts. Er pfiff sich eins, ging kreuz und quer durch düstere, unbekannte Alleen und geriet aus Versehen vor den Bahnhof Heerstraße. Er fuhr bis zum Zoo. Dort sprang er in die Untergrundbahn, stieg am Wittenbergplatz um und kam in der Spichernstraße aus der Unterwelt wieder herauf unter den freien Himmel. Er ging in sein Stammcafé. Nein, Dr. Labude sei nicht mehr da. Er habe bis 11 Uhr gewartet. Fabian setzte sich, bestellte Kaffee und rauchte. Der Wirt, ein gewisser Herr Kowalski, erkundigte sich nach dem werten Befinden. Heute Abend sei übrigens etwas sehr Komisches passiert. Kowalski lachte, dass die falschen Zähne blitzten. Der Kellner Nietenführ habe es zuerst beobachtet.
Dort drüben am runden Tisch saß ein junges Paar. Die beiden unterhielten sich prächtig. Die Frau streichelte die Hand des Mannes in einem fort. Sie lachte, zündete ihm eine Zigarette an und war von einer Liebenswürdigkeit, die nicht häufig ist.
Das ist doch nicht komisch.
Warten Sie ab, bester Herr Fabian, warten Sie nur ab. Die Frau, hübsch war sie, das muss man ihr lassen, posierte gleichzeitig mit einem Herrn vom Nebentisch. Und das in einer Weise. Nietenführ holte mich unauffällig heran. Der Anblick war toll. Der Kerl steckte ihr schließlich einen Zettel zu. Sie las, nickte, schrieb ihrerseits einen Wisch und warf ihn auf den Nebentisch. Währenddessen sprach sie aber auch auf ihren Freund ein. Erzählte ihm Geschichten, über die er sich freute. Ich habe schon sehr tüchtige Frauen gesehen, aber diese Simultanspielerin übertraf alle.
Warum ließ er sich denn das gefallen?
Einen Moment, bester Herr Fabian, die Pointe kommt sofort. Also, wir wunderten uns natürlich auch, warum er sich das bieten ließ. Er saß zufrieden neben ihr, lächelte einfältig, legte den Arm um ihre Schulter und währenddessen nickte sie dem Mann vom Nebentisch zu. Der nickte zurück, machte Zeichen und uns blieb die Spucke weg. Nietenführ ging dann hinüber, weil sie zahlen wollten.
Herr Kowalski steckte den massigen Kopf hoch und lachte himmelwärts.
Nun, woran lag's? Der Mann, mit dem sie zusammensaß, war blind.
Der Wirt machte eine Verbeugung und lief laut lachend davon. Fabian blickte erstaunt hinterher. Der Fortschritt der Menschheit war unverkennbar.
Niko Holonitsch mit dem ersten Kapitel aus dem Roman »Der Gang vor die Hunde« von Erich Kästner. Das Buch ist im Atrium Verlag erschienen. Sie finden die gesamte Lesung des Bayerischen Rundfunks auch in der ARD Audiothek unter dem Titel »Erich Kästner, Fabian«. Bei uns hier auf NDR Kultur geht es morgen früh damit weiter. Wieder gegen 8.30 Uhr.
Thank you. NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Heute jährt sich zum 4. Mal der rassistisch motivierte Anschlag von Hanau. Mehrere Veranstaltungen in der hessischen Stadt sollen an die Opfer erinnern. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
Am Vormittag will ein Imam auf dem Hanauer Friedhof für die Toten beten. Anschließend sollen Kränze niedergelegt werden. Auch Innenministerin Faeser will an dem Gedenken teilnehmen. Auf Wunsch der Hinterbliebenen sollen aber weder sie noch andere Politiker Reden halten. Am Nachmittag findet ein Trauermarsch statt, der auch an den Tatorten vorbeiführt. Abends gibt es auf dem Hanauer Marktplatz noch eine Kundgebung, zu der auch Hinterbliebene der Opfer ähnlicher Verbrechen erwartet werden. Menschen, die von den Anschlägen in Halle, München oder den NSU-Morden betroffen waren.
Die Gewerkschaft Verdi hat zu neuen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. In Niedersachsen soll in mehreren Städten die Arbeit niedergelegt werden. Wie sich die Streiks konkret auswirken, fasst Bertil Starke